Liebe Geschwister, letzte Woche haben wir gehört, wie Lukas in der Apostelgeschichte ein Wesensbild von Gemeinde zeichnet, was Gemeinde ausmacht. Und wir haben überlegt, wie gehen wir um mit so einem Idealbild und mit dem Abstand, den wir dazu empfinden. Heute möchte ich Fortsetzung machen, wie Lukas dann fortfährt. Dann wird es wieder konkret, dann geht es wieder um die Gemeinde in Jerusalem, die erste Gemeinde, um ihre Anfänge. Und wenn man so der Reihe nach macht, dann stößt man auf Abschnitte, die sonst eher nicht als Predigtext ausgesucht werden. Und so kommt heute eine Geschichte, über die habe ich, soweit ich mich erinnere, noch nie eine Predigt gehört. Falls jemand von euch schon mal, erzählt mir das hinterher mal, würde mich interessieren. Aber die stehen auch nicht umsonst in der Bibel. Ich lese Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sagte zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Das letzte Mal war die Frage, wie gehen wir heute um mit diesem idealen Bild von Gemeinde, das Lukas uns zeichnet. Und wenn wir das jetzt hören, sieht das Bild gar nicht mehr so ideal aus. Wobei das zusammenhängt. Das ist der Hintergrund, die beeindruckende Art, wie diese Gemeinde umgegangen ist mit Geld und mit Besitz. Da haben wir ja gehört letzte Woche, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Und dann kommt ein Beispiel, ein positives. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wird. Das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Ein Levit aus Zypern gebürtig. Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also Barnabas, der Mann, der später Paulus entdeckt hat, der ihm den Weg in die Gemeinde geöffnet hat, der sein Mentor wird, der hat gehört zu diesen, die eine Immobilie verkauft haben, der hat das Geld der Gemeinde zur Verfügung gestellt für die Notleidenden und viele andere auch. Positive Beispiele. Und natürlich hat sowas großen Eindruck gemacht, das ist klar. Und sicher wurden die Christen, die so etwas getan haben, erstmal zum Mittelpunkt der Gruppe, ob sie das nun wollten oder nicht. Die anderen haben darüber gesprochen und hatten vor ihnen Respekt. Und jetzt also ein weiteres Beispiel. Das geht genauso los wie bei Barnabas und bei den anderen. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Geht genauso los, aber dann geht es anders weiter. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Das an sich ist überhaupt kein Problem. Das war alles freiwillig, ob jemand überhaupt etwas verkauft, ob er alles zur Verfügung stellt oder einen Teil. Das Problem liegt woanders. Ananias und Sapphira haben einen Teil gegeben, haben aber so getan, als ob es alles war. Warum sie das gemacht haben, steht nicht da. Manchmal entsteht durch das, was andere tun, so eine Art Zugzwang, ähnlich zu handeln, genauso zu handeln. Vielleicht haben sie auch eine starke Erwartung empfunden von den anderen. Ihr habt doch auch deutlich mehr, als ihr zum Leben braucht. Guckt mal, da haben schon welche ihr es verkauft, die weniger besitzen als ihr. Wie sieht's aus bei euch? Vielleicht hat das niemand so gesagt, aber die unausgesprochenen Erwartungen sind ja oft wirkungsvoller als die ausgesprochenen. Über die kann man schwer offen sprechen. Und selbst wenn ich solche Erwartungen vermute und die vielleicht gar niemand wirklich hat, wenn ich das nur denke, das reicht auch schon. Die Wirkung ist die gleiche. Vielleicht fanden sie es auch toll, wie die Geber bewundert wurden und haben sich gewünscht, das auch mal zu erleben, auch mal so im Mittelpunkt zu stehen und diesen besonderen Respekt zu bekommen. Auch das wäre nicht schlimm. Wenn jemand etwas Gutes tut, etwas, was ihn viel kostet, und er bekommt dafür Respekt und freut sich darüber, ist stolz, genießt das auch, das ist doch nichts Schlechtes. Das war bei Barnabas vielleicht auch so. Das Problem bei den beiden, bei Ananias und Sapphira, war, einerseits wollten sie und andererseits auch nicht. Einerseits dabei sein, mithelfen, bewundert werden, aber doch auch die Sicherheit nicht aufgeben, genug auf der Kante zu haben. Die Sorge teilt den Menschen. Teile und herrsche. Einerseits ja, andererseits doch lieber nicht. Und das haben sie so gelöst, dass sie ein Grundstück verkauft haben und den Kaufpreis gespendet haben, einerseits, aber nicht alles, sondern nur einen Teil, andererseits. Das wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn sie offen dazu gestanden hätten. Das war ihr gutes Recht, dass sie nicht 100% zur Verfügung stellen. Aber das Problem war, sie haben es für 100% ausgegeben. Sie wollten beides ganz. Einerseits die Sicherheit behalten, andererseits die volle Bewunderung dafür. Dass sie alles geben, die volle Summe. Das Ansehen wollten sie ungeteilt. Das ist jetzt natürlich spekulativ. Hier haben wir ja nur gelesen, was sie getan haben. Und so kommt Ananias in die Gemeindeversammlung, geht nach vorne in die Mitte, wo Petrus sitzt, und legt ihm einen Haufen Geld zu Füßen. Ich habe unser Grundstück verkauft. Ich opfere alles der guten Sache Christi. Der Herr möge uns segnen. Und dieser Auftritt der beiden bleibt nicht ohne Wirkung in der versammelten Gemeinde. Eben wollen einige einen Psalm aufklingen lassen zum Lob Gottes, als Petrus anfängt, ihm Fragen zu stellen. Ananias, warum hast du das getan? Warum hast du dem Satan so viel Raum gegeben in deinem Herzen? Niemand von uns hätte etwas dagegen gehabt, wenn du dein Grundstück behalten hättest. Es war dein. Und auch nach dem Verkauf das Geld. Du hättest damit tun können, was du wolltest. Es gab keinerlei Nötigung, keinen Druck, keinen Zwang. Wieso nur? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Und das heißt auch, du hast dir das so vorgenommen. Du hast dich dafür entschieden. Du bist verantwortlich dafür. Nicht deine Frau, nicht die Umstände, nicht die Gemeinde, nicht der Satan. Du bist verantwortlich. Und Petrus stellt fest, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Menschen kann man etwas vormachen, Gott nicht. Und deshalb zeigt jede Heuchelei, dass Gott nicht ernst genommen wird. weil der lässt sich ja sowieso nicht täuschen. Petrus stellt Fragen, die Fragen machen den schönen Schein kaputt, die legen offen, was los ist. Und das hat eine ungewöhnliche Folge. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Der Schein ist weg. Und was ist darunter? Da ist nichts mehr übrig. Eine extreme Folge, das haben die Anwesenden offensichtlich auch so empfunden. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Ananias wird auf der Stelle begraben. Dafür ist dort die Jugend zuständig, wie Lukas vermerkt. Und 3 Stunden später wiederholt sich das Ganze mit seiner Frau, Sapphira. Die weiß noch nicht, was geschehen ist. Und hier wird ausdrücklich berichtet, dass Petrus sie fragt: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Und jetzt muss sie Farbe bekennen. Jetzt hat sie die Chance, auszusteigen aus diesem Lügengebäude und die Wahrheit zu sagen. Das tut sie nicht. Sie sprach ja für diesen Preis. Und nun deckt Petrus auch bei ihr die Sache auf. Petrus sprach zu ihr: Warum seid ihr euch darin einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Wieder, der Schein ist weg, es ist nichts mehr übrig drunter und die gleiche extreme Folge. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da liegt sie über ihrem Geld, das liegt noch auf dem Boden vor Petrus. Und die Reaktion der anderen auf diesen zweifachen Tod ist sehr verständlich. Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Soweit diese Geschichte. Und die Frage ist, welchen Reim machen wir uns darauf? Es ist eine extreme Geschichte, furchterregend. Wegen so einem Anlass. Das klingt ja, als ob es lebensgefährlich ist, Christ zu werden. Nun, zunächst finde ich es wichtig, klarzumachen, was hier nicht gesagt ist und was oft ganz selbstverständlich in die Geschichte reingelesen wird. Es ist nicht gesagt, dass der Tod von Ananias und Sapphira eine Strafe ist, eine Strafe Gottes. Man kann sich das so denken, aber davon steht in der Geschichte nichts. Petrus hält kein Gericht, er spricht kein Urteil, er sagt kein Strafwort, er sagt keinen Fluch, er stellt nur Fragen und macht dann eine Feststellung: Ihr habt Gott belogen, mehr nicht. Und es ist auch zu schnell, wäre vorschnell zu sagen, aber das ist doch wohl klar, dass es so gemeint ist, was soll das denn sonst sein? Für die Menschen damals gab es eine andere Deutung, die sehr viel näher lag. Die dachten nicht zuerst in dieser Wirkung Schuld und dann folgt eine Strafe. Die dachten zuerst Schuld und dann folgt eine Wirkung. Das wusste jedes Kind. Wenn jemand etwas Böses tut, dann setzt er damit etwas Gefährliches in die Welt. Das umgibt ihn. Das schädigt ihn, das fällt auf ihn zurück, unmittelbar. Das ist, wenn jemand etwas Böses tut, das ist, als ob er sich angesteckt hätte mit einer gefährlichen Krankheit. Deshalb mussten auch Menschen, die etwas sehr Schlimmes getan hatten, entfernt werden, um die anderen nicht zu gefährden. Vielleicht dauert das, bis das zum Ausbruch kommt, aber irgendwann bricht dieses Böse bei diesem Menschen aus und fällt auf ihn zurück. Und deshalb ist so ein Frevler gefährlich und schleppt Unheil mit sich herum. Das alles gilt, ohne dass Gott im Spiel ist. Das ist keine Strafe, das ist sozusagen ein Naturgesetz. Die Alttestamentler nennen diese Sicht, die im Orient überall verbreitet war, den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Da tut jemand etwas und ein negatives oder ein positives, je nachdem, Ergehen folgt daraus. Im Alten Testament stoßen wir auf Schritt und Tritt auf diese Sicht. Wenn man da mal drauf achtet, ein Beispiel aus dem Buch der Sprüche: Wer eine Grube gräbt, fällt hinein. Und wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Sprüche 26. So funktioniert die Welt. Gott braucht es dazu nicht. Der kommt später ins Spiel. Der kommt dann ins Spiel, wenn Menschen sagen, ich habe sowas getan, dieses Böse ist jetzt um mich, wie kriege ich das wieder los? Wie kann dieser Zusammenhang unterbrochen werden? Dann kommt Gott ins Spiel und dann gibt es Möglichkeiten, dass Gott diese Wirkung verhindert. Und nach diesem Denken ist die Gemeinde hier Zeuge davon geworden, wie eine Tat ihre Folge einmal schnell nach sich zieht. Wie es nicht erst eine ganze Weile dauert, bis es soweit ist, sondern wie es mal unmittelbar passiert. Das passiert gelegentlich auch. Und in diesem Fall eine tödliche Folge. Nochmal Buch der Sprüche, einen Vers später, da heißt es, lügnerische Zunge führt zum Zusammenbruch. Heuchlerischer Mund verursacht Sturz. Heuchlerischer Mund verursacht Sturz, wie ein Kommentar zu dieser Geschichte. Der Text lässt das offen, wie die Gemeinde das, wie die das verstanden haben, was dahinter steht. Was hier medizinisch passiert ist, steht auch nicht da. Man kann sich da seine Gedanken machen in Richtung psychosomatische Wirkungen, von denen das Alte Testament auch viel zu sagen weiß. Aber wie genau das vonstatten ging, steht nicht hier und darum geht es auch nicht. Also worum geht es? Jedenfalls geht es nicht um einen eigenartigen Zufall. Immerhin nimmt Lukas diese Geschichte auf in sein Buch, in dem es ja um Gemeinde geht, um den Anfang von Gemeinde, um das Wesen von Gemeinde. Also muss da schon etwas drinstecken, was für Gemeinde wesentlich ist. Es ist das Thema Schein und Sein, Echtheit, Heuchelei. Es ist die erste berichtete Heuchelei in der Geschichte des Christentums. Heuchelei, vorgetäuschtes Sein, das nur Schein ist. Sicher eine unangenehme Sache ist sowas, aber mit Todesfolge, das ist doch jenseits von Gut und Böse. Das steht doch in keinem Verhältnis. So schlimm ist das doch auch wieder nicht. Nun, Jesus hat es anders gesehen. Wenn es für seine Leute etwas gibt, das richtig gefährlich ist, dann das. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, lesen wir, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. So sagt er seinen Jüngern, sagt, es ist Sauerteig. Da reicht ein kleines bisschen, um mit der Zeit den ganzen Teig sauer zu machen. Auch wie eine ansteckende Krankheit. Heuchelei, nach Jesus ist das die große Gefährdung der Gemeinde. Und hier das erste Mal, wo das in der Gemeinde Jesus sichtbar wird. Und da wird eben auch von Anfang an sichtbar, dass Gott das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Dass gerade das kein Kavaliersdelikt ist, dieser falsche Schein, der absichtlich verbreitet wird. So als ob wir es nur mit Menschen zu tun hätten, die wir täuschen können. Und nicht mit Gott, der den Dingen auf den Grund sieht. Also Lüge und Heuchelei sollen in der Gemeinde Jesu nicht einreißen. Eine Warnung, und dass es so angekommen ist, zeigt der letzte Vers. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Aber eine Warnung macht nur Sinn, wenn etwas gefährdet ist, wenn etwas Wertvolles, etwas Wichtiges gefährdet ist, wenn etwas zu verlieren ist. Eine Warnung will letztlich etwas Positives erhalten. Und so geht es in dieser Geschichte um mehr als darum zu sagen, Heuchelei ist schlimm, lasst es lieber, das verursacht schlimmen Schaden. Es geht letztlich um positive Werte, die geschützt werden sollen, die an ihrer Stelle sein sollen, anstelle der Heuchelei. Ich nenne drei Ermutigungen. Das erste, die Ermutigung zu Offenheit und Echtheit. Petrus, wenn man das liest, fragt er Ananias ja so richtig verwundert. Er sagt, warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? So als ob er es gar nicht fassen kann. Hättest du doch nicht nötig gehabt. Du hättest entscheiden können, wie du willst und dazu stehen können. Mit offenen Karten spielen, mit offenem Visier. Und wie auch immer du entschieden hättest, du hättest dazugehört zu uns. Du kannst echt sein. So wie du bist, gehörst du zur Gemeinde, gehörst du zu Gott. Gott will doch keine frommen Maskenträger, keine Kopien. Er will dich so, wie du bist. schon als er dich geschaffen hat, hat Gott dich so gewollt, wie du bist. Und deshalb können wir uns trauen, offen hinzusehen, was ist. Kann ich offen hinsehen, was ist da gerade bei mir? Selbst wenn das nicht so beeindruckend ist, was ich dann sehe. Gerade so kann ich mich weiterentwickeln, kann ich weitergehen, wenn ich nicht so tun, als wäre ich schon da. Und das richtet sich ja nicht nur auf andere. Man kann sich ja auch selber etwas vorgaukeln. Man kann sich auch selber was vorheucheln. Und Gott liebt uns brutto, Inhalt und Verpackung. Und deshalb müssen wir davon nichts verstecken. Können wir echt sein, dazu stehen, was ist, wo wir im Moment stehen, wie wir sind, was wir haben und was uns fehlt. Und wo wir das immer mehr lernen, wird manches gesunden. Da werden Beziehungen gesunden. Und das geht bis tief ins Körperliche hinein. Also das erste, Ermutigung zu Offenheit und Echtheit. Das ist ein Wert, der hier geschützt werden soll. Ein zweites, eine Ermutigung zur Freiheit. Das Leben der Glaubenden, das gemeinsame Leben der Glaubenden beruht auf Freiheit und auf Freiwilligkeit. Das ist das Grundargument von Petrus. Er sagt, hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Er sagt ihm, du hast die Freiheit. Warum hast du von dieser Freiheit nicht Gebrauch gemacht? Wie kommt das nur, dass du dich verhalten hast, als ob du unter einem Zwang stündest, dem du wenigstens zum Teil entkommen wolltest? Aber da ist kein Zwang, es ist alles freiwillig. Gott will nichts Gezwungenes und er zwingt auch niemanden. Die christliche Gemeinde ist ein Ort von Freiheit, an dem niemand zur Lüge oder Heuchelei genötigt wird und werden darf. Und falls es doch geschieht, verleugnet sie damit ihr Wesen. Also die Ermutigung, deinen eigenen Weg zu gehen. Und der kann anders aussehen als der der anderen. Der kann anders aussehen, als es Barnabas gemacht hat. Und wenn alle in der Gemeinde einen bestimmten Stand erreicht haben, du aber nicht, dann hab doch den Mut zu deinem eigenen Weg. Und wenn sie alle ihren Besitz verkaufen, du aber nicht, gehörst du dennoch dazu. Freiheit, das ist für Paulus geradezu ein Zeichen für die Anwesenheit des Heiligen Geistes. Im 2. Korintherbrief sagt er, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ermutigung, die Freiheit, die uns geschenkt ist, zu gebrauchen. Das ist der zweite positive Wert. Und das dritte, eine Ermutigung zur Ganzheit. Das war ja das Problem von Ananias und Sapphira. Sie wollten, aber doch auch nicht. Sie waren mit dem Herzen dabei, das waren sie, aber nicht mit dem ganzen Herzen. Nur geteilt. Sie haben den Erlös ihres Grundstücks gegeben, aber nur zum Teil. Sie haben vertraut, aber nur zum Teil. Dieses einerseits, andererseits. Und natürlich sind wir öfters hin und her gerissen. Und natürlich liegen wir manchmal mit uns selbst im Clinch. Wenn das aber die Grundlinie eines Lebens ist, wenn das ein Dauerzustand ist, dieses Hin und Her, wenn das chronisch wird, dann macht das kaputt, dann macht das krank. Ananias und Sapphira sind daran kaputt gegangen. Ganz sein, unversehrt sein. Auf Hebräisch gibt es dafür ein Wort, das heißt Shalom. Das ist die Grundbedeutung von diesem Wort. Ganz sein, unversehrt sein. Und was im Neuen Testament oft mit vollkommen übersetzt wird, das heißt das auch. Das heißt ganz ungeteilt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ungeteilt, unzerrissen dabei sein. Das ist das Größte, sagt Jesus, als ihn mal jemand fragt, was ist das Größte, was ist das Wichtigste vor Gott. Da sagt er, das ist das, woran alles hängt. Lukas 10, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Eine Ermutigung zur Ganzheit. Ermutigung zur Echtheit, zur Freiheit, zur Ganzheit. Das sind positive Werte, die in dieser dunklen Geschichte aufscheinen. Und so hören wir auch hier in dieser Geschichte die leise Stimme des Evangeliums. Denn diese drei Ermutigungen, sind nicht so eine Art moralische Appelle. Nun gebt euch mal Mühe und seid mal endlich mal echt und frei und ganz. Dass wir das sein können, dafür hat Gott gesorgt. Im Johannesevangelium lesen wir, da sagt Jesus zu seinen Leuten: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Ich möchte, dass ihr meine Freunde seid, die freiwillig tun, die ungezwungen tun, was sie tun. Knechte sind in ihrem Verhalten nicht echt und die sind auch nicht frei. Die müssen tun, was von ihnen verlangt wird, ob sie wollen oder nicht. Das spielt keine Rolle. Was sie tun, geschieht womöglich nicht von Herzen, sondern aus Angst. Freunde haben das nicht nötig, ein genehmes Verhalten zu heucheln. Freunde sind ehrlich, sind echt. So ist das Evangelium. Gott verpasst uns nicht eine Zwangsjacke, sondern er wirbt um uns. Er wirbt liebevoll um uns. Zwingt dir seinen Willen nicht auf. Und wir sollen das auch nicht tun. Das Evangelium sagt etwas anderes. Gott wirbt um dich, wie um einen Freund. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, nein, ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Amen.